Hallo und herzlich willkommen am Telestammtisch.
Werbung.
Leute, heute wird es gespenstisch beim Telestammtisch, denn nach 2 Jahren hat es endlich eine, ja doch kleine Animationssensation nach Deutschland geschafft. Birth of Kitaro, das Geheimnis von GGG, ist endlich auch im deutschen Kino angekommen. Nachdem Studio Toei Animation das bei sich drüben rausgehauen hat, hat uns endlich Polyband den Film nach Deutschland gebracht. Wir durften uns dank Polyband den Film schon mal vorher angucken. Wir sagen gleich schon mal vorweg, ja, das ist ein gesponserter Cast von Polyband, aber trotzdem geben wir unsere eigene Meinung wieder, und wenn wir was scheiße finden, werden wir das jetzt auch so betiteln. Dennoch sagen wir trotzdem Dankeschön, weil wir konnten ihn dadurch vorher gucken. Und mit wir meine ich nicht nur meine Person Zero, nein, mit dabei ist heute auch Melanie, grüß dich.
Hallo.
Und natürlich mein Herzblatt, Johannes.
Hallihallo, es wurde mal wieder Zeit für uns beide. Jetzt sind wir zu dritt.
Ja, ich musste auch lange warten, endlich mal wieder Melanie aufzunehmen.
Stimmt, ja.
Dafür musste ich ein Anime extra wieder gucken, weil die meisten Leute wahrscheinlich von Kitaro keine Ahnung haben bei uns in Deutschland, gehe ich von aus. Ich hatte vorher auch keine. Gebe ich einfach mal kurz 3-4 Minuten Abriss, worum es geht. Wir haben die Figur Kitaro. Das ist ganz einfach billig erklärt, das ist so ein kleiner Junge, der ist so eine Mischung aus Yokai, Yokai erkläre ich auch noch gleich im Anhang, und einem Menschen. Und der vermittelt zwischen Yokai und Menschen, weil Yokai sind nicht immer nur gut oder böse, die sind auch mal so. Und das ist eigentlich das Ding, und es gibt davon in diesem Franchise Bühnenstücke, Spiele, Filme, einiges an Anime-Serien, natürlich Mangas, damit ist es gestartet. Und über den Start, der war damals 1959, da kamen die ersten Geschichten über den weißen Jungen Kitaro raus, gezeichnet von Shigeru Mizuki. Und jetzt halt zu seinem 100. Geburtstag wurde dann damals 2023 schon der Film rausgebracht. Und eine Figur, komischerweise, heißt auch Mizuki, das ist so eine kleine Anspielung auf ihn selber. Und das ganze Ding ist halt stark populär geworden, und gerade so zwischen, ja, 68, 69 kamen 65-teilige Schwarz-Weiß-Anime-Fernsehserien raus, und die waren der Hit. Und ja, es ist auch alles immer ein bisschen gruseliger, und gerade den Film, über den wir dann heute sprechen, über den neuesten, der ist nochmal auf eine ganz andere Art gruselig. Aber darum habe ich auch 2 mutige Personen an meiner Seite, weil sonst hätte ich das nicht geschafft. Ich gehe aber aus, Yokai war euch beiden vorher schon Begriff, oder?
Ja. Also ich habe ja zum Beispiel auch Jujutsu Kaisen gesehen. Und Jujutsu Kaisen, aber auch Yokai Watch, ist auch, glaube ich, ein sehr populärer Anime. Die sind wohl auch so ein bisschen inspiriert worden von diesem Anime, also von Kitaro. Deswegen fand ich das richtig spannend, da quasi jetzt auch nochmal so in das Original so ein bisschen einzutauchen von dem Ganzen.
So, Johannes, jetzt hau raus. Sag einfach mal nein, damit den Part haben.
Nee, ich muss dich enttäuschen. Ich weiß natürlich auch, was Yokai sind. Es gibt ja unterschiedliche Figuren und Wesen in der japanischen Mythologie. Wir haben ja auch, ich glaube, letztes Jahr Zero über den Netflix-Animationsfilm My Oni Girl geredet. Das sind ja nochmal andere japanische Dämonen quasi oder sowas ähnliches. Aber für alle, die nicht wissen, was Yokai sind. Zero, hol doch nochmal alle ab. Was sind denn Yokai?
Also, ist ein japanischer Begriff. Das, wie gesagt, wird halt oft übersetzt so mit spukartige Wesen, übernatürliches, Dämonengeister, aber das ist halt, ja, die einfache Fassung. Also, wenn ich einer frage, was ein Yokai ist, und du sagst, auch was Übernatürliches, wird er dir jetzt nicht zusammenhauen, das wird schon stimmen. Aber dann auch noch gerade durch diese Werke von Mizuki, sind ja komplett in der Folklore angekommen überall in Japan. Und du hast sie in allen möglichen Formen und Wesen. Der Gros von uns allen, gerade die Mainstream-Schauer, kennen bestimmt Ghibli-Filme. Und da kommt fast in jedem, wenn nicht sogar in jedem, auch ein Yokai vor. Das kann auch dann einfach mal nur der, jetzt weiß ich leider nicht, wie die genau heißen, die Hodenviecher. Oh, schade. Mein Lieblingsfilm. Die mit ihren Hoden spielen da bei Ghibli.
Aus welchem Film?
So. Du meinst Pompoko.
Pompoko, so.
Ja. Das sind halt zum Beispiel auch Yokai, weil es ist halt alles, was übernatürlich ist. Also es wird sehr weit gefasst, der Begriff. Wie vorhin kurz angeschritten, die sind mal böse oder gut, mal helfen sie Menschen, mal schaden sie ihnen oder sind einfach nur da oder neugierig. Also sie sind ganz normal wie wir auch, wahrscheinlich auch normaler manchmal. Und gerade auch die Werke über den Erschaffer von Kitaro, die haben halt hart dazu beigetragen, dass das komplett in der Popkultur und im Mainstream in Japan angekommen ist und natürlich heutzutage auch überall bei uns, überall im Westen. Mit den Yokai kann man natürlich auch immer noch symbolisch halt besser Themen besprechen, ne? Als wenn du da jetzt wieder einen Mensch hinstellst, dann, ne? Da hast du halt deinen Hintergrund dann noch mit der Folklore von dem eigenen Land oder deiner Geschichte erzählen willst, um den kulturellen Hintergrund noch besser darzustellen und ist halt nicht nur ein einfaches Gimmick, um irgendwas, ja, Horrormäßiges zu erzählen. Das kann halt auch mal, wie gesagt, Ghibli ist da wirklich der Hauptvorreiter mit auch einfach mal schöne Geschichten erzählen, die halt mit Grusel aber so mal gar nichts zu tun haben in dem Sinne. Aber wenn ihr euch einer fragt, was ein Yokai ist, sagt einfach übernatürliche Wesen. So, da seid ihr auch mit zufrieden. Da müsst ihr keine Abhandlung erzählen.
Ich fand gerade spannend, dass Melanie Jujutsu Kaisen gesagt hat, weil ich musste direkt, ist glaube ich dann eine Generation älter. Zero, du kennst bestimmt auch noch Inuyasha, oder? Das war ja auch einer der frühen RTL2-Animes und da ging es ja auch so um Dämonen, Teufel und auch Yokai. Also vielleicht ist das auch noch, wenn ihr denkt, ah, das haben wir damals in den 2000ern gesehen.
Du siehst schon diese Altersrange schon wieder, weil du sagst Inuyasha und das ist eine der ersten Animes und ich denke so, was, Inuyasha? Da habe ich schon gar nicht mehr RTL2-Animationen mehr geguckt. Da war ich dann raus.
Sehr gut, dann haben wir hier die drei Schritte. Top.
Wow. Ja, Jujutsu Kaisen ist ja gerade sehr aktuell.
Ja, definitiv. Aber ich würde sogar sagen, bei mir dann, also Ghostbusters wäre dann bei mir. Das sind Geister, sind Yokais, komm. Ja, aber darum haben wir euch extra eine Altersrange mitgebracht mit richtig viel Expertise, zumindest zur Animation und auch ein bisschen zu Yokais, wie ihr gerade hört. Für was steht für euch denn persönlich so Yokais in Filmen?
Das ist eine gute Frage. Ich meine, anders als wir hier im Westen ja meistens, obwohl wir haben hier im Westen, wir haben ja in Deutschland auch Huibu, also auch hier sind Geister ja nicht immer böse, aber du hast es ja auch schon ein bisschen angeklungen, auch in der Vorlage Kitaro, das sind ja nicht immer böse Wesen, ne? Das ist ja so ein ambivalentes Verhältnis da in der japanischen Mythologie und das ist ja schon ganz interessant, auch wenn man, glaube ich, schon, ne, keine Ahnung, Dämonen fallen ja auch darunter, denken wir an Demon Slayer, jetzt dieses Jahr ist ja auch ein riesiger Erfolg, auch wenn in der deutschen Synchro da ja immer Teufel gesagt wird. Warum auch immer, das ist, wir werden es nie erfahren, aber genau, es ist schon irgendwie interessant, wie da dann natürlich auch mit unterschiedlichen Motiven so visuell gearbeitet wird, ne, weil ich habe das Gefühl, dass, das ist, glaube ich, vielleicht auch so ein bisschen exotischer Blick aus dem Westen, so Yokai sind viel bunter und vielfältiger als so unsere Geister, die wir ja haben, weil wir denken an, also gut, natürlich irgendwie das Bettlaken, was rumschwebt. Und ich glaube, dann wird es schon düster. Natürlich gibt es vielleicht auch mal so einen Wolf, der hier durch den Wald streift, aber mehr ist hier dann auch nicht. Und da gibt es dann so schon coole, unterschiedliche Motive, habe ich zumindest das Gefühl.
Melanie, wie ist dein Eindruck?
Ja, ich finde, also zum Beispiel, wenn man jetzt hier parallel so Yokai googelt, ne? Also da hast du eigentlich auch schon total recht so mit Pokémon, weil dann steht ja auch so direkt so Tier-Yokai, also Tiere mit übernatürlichen Kräften. Und da ist ja zum Beispiel auch so der Fuchsgeist ganz zentral. Und da muss ich direkt zum Beispiel auch so an Ghost of Tsushima denken. Also ich find Yokai eigentlich richtig spannend. Ich habe jetzt auch, glaube ich, schon, ich weiß nicht, ob das, ich denke mal, das ist das auch, aber ich habe jetzt auch diesen Anime gesehen dieses Jahr, Der Sommer, in dem Hikaru starb. Und da war es, glaube ich, auch ganz zentral mit so, also da ging es auch ganz viel so um Geister und auch so um Folklore da in diesem Dorf. Das hat mich irgendwie ganz oft auch beim Schauen jetzt von diesem Film von The Birth of Kitaro, habe ich ganz oft auch an diesen Anime gedacht. Und ich glaube, also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass der vielleicht auch so ein paar Inspirationen davon genommen hat, weil es auch irgendwie sehr ähnlich ist. Aber ja, also ich finde Yokai sehr spannend, wie gesagt, und auch wie unterschiedlich sie letztendlich dargestellt werden können, dass, wie auch Johannes jetzt meint, es ist nicht nur dieses so Schwarz-Weiß-Denken, was wir im Westen haben, so von Geistern, sondern auch, ne, wie halt eben auch schon erwähnt, halt in Ghibli-Filmen sein kann, jetzt zum Beispiel in, ja, Chihiros Reise ins Zauberland oder wenn wir jetzt auch an Yokai denken, die halt sehr viel mit so Naturphänomenen auch verknüpft sind und auch sehr irgendwie gleichzeitig auch für die Umwelt stehen, dann denkt man natürlich direkt auch an Prinzessin Mononoke. Na, und da sind die Wesen ja eigentlich auch, da gibt es ja auch ganz süße kleine Wesen. Also Ja, ich finde Yokai sehr spannend.
Diese Rußmännchen, ne?
Ja, Rußmännchen. Ich glaube, das waren die aus Ghibli, oder?
Rußmännchen sind aus Shiros Reise, genau, aber diese Waldgeister, das sind die aus Mononoke.
Ja, die hier. Aber es gibt noch diese einen, oder sind das dann auch die aus Totoro?
Die mit dem Kopf immer so wackeln.
Ja, genau, ja, das sind die aus Prinzessin Mononoke, ja. Aber was ist denn deine Meinung, Zero?
Meine Meinung zu Yokais, ja klar, also ich finde Yokais deutlich interessanter als einfach nur, wenn man sagt Geister und das den Begriff so vergleicht, den wir da von gleichem Kopf haben, weil die sind deutlich bunter in Japan in ihren Darstellungen und dann haben die auch immer noch irgendeinen Background, ob du den jetzt immer brauchst für irgendeinen stumpfen Film, ne, den letzten B-Horror-Slasher hat trotzdem da, ist das dann die Ur-Ur-Oma von sonst wem, die durchgeistert als Kakerlakenwesen, was 2,50 Meter groß ist oder so. So richtig strange. Da brauche ich es nicht. Aber gerade in Animationsfilmen und Serien bringen die das so super und facettenreich rüber, dass das einfach immer schon eine Wucht ist. Und ja, Johannes hat erwähnt, wir haben dieses Demon Girl Ding geguckt. Auch da weiß nicht alles von der Story so meins. Aber wie die auch dann aussahen und alles, fand ich alles auch immer ganz nett. Also da kann ich mich immer gut mit anfreunden. Und auch mit neueren Sachen, die jetzt aus den USA kommen, die nehmen das ja auch immer mehr auf, damit sie da auch ein bisschen mehr Strahlkraft haben. Nicht umsonst ist ja Demon K-Pop Hunter das große Highlight dieses Jahres irgendwie geworden. Da haben sie ja vorher auch, glaube ich, selber nicht mit gerechnet. Und ja, sag mal, geht's ja auch so ein bisschen um Yokais mit. Und das ist... Ja, er ist schon ein großes Ding heutzutage, gerade in der Popkultur und ja, macht mir auch immer Spaß, weil ich eh gerade auch so im Horror ein bisschen drin bin und wenn das auch immer mehr so in diese im kindlichen Horror ein bisschen mit, wenn das dann auch passt, kann ich mir eigentlich immer ganz gut geben. Aber ey, wollen wir über den Film reden und haben jetzt 15 Minuten überhaupt nicht über den Film geredet. Wer von euch beiden möchte denn unseren Zuhörenden mal vorstellen, um was es in dem Film Birth of Kitaro, das Geheimnis von GGG überhaupt geht?
Das kann ich sehr gern machen. Wichtiger Hinweis, es gibt dieses lange Franchise und das ist jetzt ein Prequel, was sich, würde ich sagen, auch sehr an Leute richtet, die halt die letzte Serie kennen. Ich habe mal nachgeguckt, das ist ja inzwischen der 7. Film in dieser, also in dieser Reihe. Es ist für mich jetzt tatsächlich der erste Berührungspunkt damit gewesen. Ich wusste auch vorher nicht mal, dass es das gibt, weil ich bin riesiger Anime-Film-Fan, aber ich bin nicht der größte Anime-Serien-Fan und deswegen greife ich mir eigentlich hier in der Redaktion immer fast alles, was an Anime-Filme angeht. Und dann habe ich gemerkt, ach so, das ist ein Prequel. Okay. Gucken wir uns trotzdem mal an und gucken mal, ob das auch so funktionieren kann, wenn man gar keine Vorerfahrung hat. Ich fasse mal den Plot zusammen, dann könnt ihr vielleicht ja noch sagen, was ihr, welche Verbindung ihr zu der Reihe habt. Wir sind in Japan im Jahr 1956 und Mizuki, der arbeitet für die japanische Blutbank, der wird in ein abgelegenes Dorf geschickt und da soll sich halt um die Nachfolge von einem Pharmakonzern gekümmert werden. Er soll da quasi seinen Einfluss so ein bisschen spielen lassen oder soll halt gute Beziehungen pflegen und er merkt dann halt, dass irgendwas in diesem Dorf nicht mit rechten Dingen zusammen stattfindet, bis dann auch halt auch so mysteriöse Todesfälle passieren und dann trifft er auch noch auf einen vermeintlichen Menschen und dann geschehen gruselige Dinge.
Buki, ja komm, Melanie, was hast du für Vorerfahrung mit Kitaro?
Gar keine.
Mach's kurz.
Was mich sehr wundert, weil es ist ja irgendwie so ein bekannter Manga, auch so ein bekannter Anime, wenn halt, also der ja schon sehr lange existiert und von dem ja auch sehr viel Inspiration genommen wurden. Deswegen wundert mich das total, dass mir das erst jetzt so über den Weg läuft, weil ich gucke also privat auch gerne Anime-Serien. Ich habe jetzt vor wie vielen Jahren jetzt angefangen, auch so viel Anime zu gucken. Deswegen ist das jetzt, glaube ich, etwas, was definitiv mein Interesse geweckt hat. Die Frage ist dann natürlich, okay, ich glaube, das wurde ja jetzt auch mehrmals in verschiedenen Jahrzehnten immer wieder neu aufgelegt, der Anime zumindest. Deswegen ist da jetzt die Frage, wo startet man da, was guckt man sich da an? Aber ja, da werde ich mich auf jeden Fall noch ein bisschen reinlesen, denn mein Interesse wurde nach diesem Film auf jeden Fall geweckt.
Ich kann mich eigentlich bei euch beiden anschließen. Ich hatte vorher gar keine Ahnung, wer das ist. Ich bin mir aber ziemlich sicher, ich hatte das irgendwo mal im Bücherladen, hatte ich bestimmt so ein Ding mal in der Hand und mir gedacht, was soll das GGG da heißen? Keine Ahnung, das nehme ich dann gar nicht erst, gehe ich gleich mal wieder zurück hier. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber eigentlich ist es sau interessant, gerade jetzt nach dem Film zum Einstieg hatte ich dann mal geguckt, was der Regisseur halt als erstes so gemacht hat. One Piece. Da hat der beim Film, glaube ich, hat der auch Regie geführt bei einem und auch 2008 beim anderen Kitaro-Film. Hat er auch schon Regie geführt. Und ich habe da jetzt richtig Bock, da eigentlich noch mehr zu gucken. Ich habe mir jetzt auf YouTube, gibt es so ein paar Folgen umsonst zu gucken von Kitaro. Ich könnte aber nicht sagen, aus welcher Zeitära das Ding kommt. Also es sieht eher so aus wie 90er, vielleicht Anfang 2000er. Und darum ist es, glaube ich, genau richtig, was sie gemacht haben, mit dem jetzt einfach so ein Prequel hingepackt. Für die Leute, die gar keine Ahnung haben. Und ich kriege jetzt erstmal die Vorgeschichte erklärt und können dann halt in die Serie eintauchen, die es halt schon gibt. Und kriegen dann halt, ja, es ist ja ein bisschen so Case of the Week, habe ich mir dann jetzt rausgelesen, dass du dann halt immer so einen anderen Yokai hast, den er hilft oder halt nicht hilft, ne, das wechselt halt auch immer. Und es geht dann auch selten dann nur mal über zwei Folgen mit der gleichen Yokai-Figur. Und da kommt man dann wahrscheinlich auch mal relativ schnell rein und kann sich das dann auch gönnen. So, aber wir haben jetzt ja gesagt, um was es geht. Jetzt ist natürlich die Sache, ja, welchen Strang nehmen wir denn zuerst? Wir haben ja einmal Mizuki. Der soll ja jetzt dahin, ins Dorf, und hat ja da seine Aufgabe, was mich halt gewundert hat. Die nehmen den ja sofort, nicht alle, aber überwiegend relativ okay auf, obwohl der halt ein Fremder ist. Und der geht halt einfach auf eine fremde Beerdigung. Und dann entspinnt sich ja so ein kleines Mystery-Szenario. Hättet ihr das gebraucht, dass da erstmal diese Mystery-Komponente kommt, bevor eigentlich doch dieser eher Horror-Plot anfängt?
Mm, du meinst jetzt da, wo die ganzen Morde auch so beginnen, ja, ne? Mm. Ja, ich fand es ganz interessant erstmal, weil irgendwie hat man erstmal das Gefühl, der Film geht so in die eine Richtung, aber dann geht er dann doch so ein bisschen mehr in die andere Richtung, ne? Dass wir dann halt auch wirklich uns mit dem Vater dann treffen und uns mit dem verbünden und da auch so ein bisschen mehr erforschen, was hier abgeht. Ich fand das eigentlich ganz interessant. Also ich glaube, das war jetzt auch mit der Beerdigung alles ein sehr gutes Mittel, um erstmal alle Figuren so ein bisschen vorzustellen und zu sagen, wie ist hier die Konstellation in der Familie. Ja, also ich fand das interessant eigentlich.
Ich finde, es hat auf jeden Fall besser funktioniert, weil das etwas ist, was irgendwie sich nicht angefühlt hat, als würde es direkt auf was anderes anspielen. Ich finde, die zweite Hälfte, bei der merken, oder meine ich zumindest zu merken, wie sehr man da auf den Anime quasi anspielt, weil dann ist es ja plötzlich ein relativ anderer Film, wenn dann auch der Vater von ihm da reinspricht. Am Anfang ist es halt dieses, ein Fremder kommt in ein Dorf und irgendwas ist da zugange. Ich finde, man muss halt sagen, was da zugange ist und was, wer da shady ist oder sowas, das ist relativ offensichtlich. Also das ist jetzt nicht, dass man denkt, hui, das ist aber jetzt eine Überraschung, wer da irgendwie böse ist. Aber ich finde, das hat noch auf jeden Fall besser funktioniert, weil da war es halt wirklich so ein Mystery-Horror-Ding. Und später ist das ja eher so ein Dämonen-Action-Film. Sage ich mal.
Ja, wir haben eine ganz nette Szene. Da, das passt gut zur Action gerade, weil die hatte ich sogar im Kopf, wo es eher so wie so ein Ninja-Film sogar wirkt, auf dieser Dachterrasse. Oder der größten Terrasse.
Ja.
Und da dachte ich auch so, ey, ist eigentlich so ganz cool als einzelne Szene, aber hat für mich diesen Moment gerade so gesprengt von dem Film, weil vorher war alles immer wirklich so, okay, es war obviously, dass das halt. Okay, mit einer Familie ist klar, ist nur die Familie da, außer er, aber da, mit wem es da zusammenhängt. Und dann wechselt es in diese Action. Ich fand das sogar auch, ja, wie er gesagt hat, ein bisschen erfrischend und nicht ganz so 0815. Was auch noch ein spannender Punkt ist, weil der Film heißt ja eigentlich Birth of Kitaro. Ich sag mal, Kitaro ist also nicht länger als 10 Sekunden im Film. Seid ihr trotzdem befriedigt damit, wie euch jetzt die Hauptfigur vorgestellt wurde, über die es in allen anderen Adaptionen geht? Also wisst ihr jetzt trotzdem, ach, das ist Kitaro? Oder wenn ihr jetzt dann anfängt zu gucken oder zu lesen, wer ist denn dieses komische kleine Balk da? Was soll ich mit dem?
Okay, ich fand das witzig, weil die ersten Sekunden fangen ja mit ihm an und dann sieht man ihn so und dann sieht man ja das nächste Mal erst seinen Vater und dann denke ich mir so, ja, das ist ja nicht dieselbe Person. Das muss ja der Vater sein, weil es geht ja hier um den Vater. Also, aber das fand ich ganz witzig und dann später tauchte er nochmal ganz kurz auf. Ja, es ist eine interessante Einführung in diese Figur, die wir dann ja eigentlich gar nicht sehen. Und vor allem, dass sein Name ja eigentlich auch so präsent ist, aber dass es dabei viel mehr um den Vater geht, ist eigentlich auch so witzig irgendwie.
Ja, man lernt halt gar nichts über ihn, ne? Das muss man ganz stumpf sagen. Es gibt halt diese Rahmenhandlung, die irgendwie 5 Minuten stattfindet und der Rest spielt halt in dieser Vergangenheit. Und man erfährt halt wirklich nur, wie es zu, ne, ich, ja doch, wie es quasi zu seiner Geburt kommen wird und was davor passiert. Und ich weiß nicht, wie relevant das für die Serie ist, weil ich die Serie jetzt ja nicht geguckt habe, aber so habe ich halt irgendwie ein Prequel bekommen, wo ich irgendwie nicht weiß, was ich damit groß anfangen soll, weil es tauchen ja Figuren auf, wo ich mich gefragt habe, es gibt so einen Diener in dem Dorf, der ein bisschen weird aussieht. Und ich habe dann schon in Bildern gesehen, okay, der kommt halt auch im Anime vor. Und andere Sachen auch. Und für mich hat sich das super, also ich finde, das hat nicht so gut funktioniert für mich als eine Person, die gar keine Verbindung zur Serie hatte, weil sich viel dann gerade in der zweiten Hälfte irgendwie so angedeutet oder losgelöst angefühlt hat, als hätte das jetzt nicht, also es ist halt am Anfang dieser Mystery-Horror, der irgendwie funktioniert hätte und dann wird es halt sehr dieses Ding, was der Anime wahrscheinlich ist und das hat mich dann nicht mehr so abgeholt.
Diese weirde Figur, die du meinst, ja, die kommt vor, auch jetzt nicht immer, aber das ist so eine Art Figur, die ist so ein Trickser. Die versucht also aus den Leuten dann und auch aus den Yokais am meisten immer Profit oder Geld rauszuziehen. Der ist also ja sehr sehr auf sich fixiert und versucht dann auch Leute immer gut reinzulegen. Aber ich fand das als Konzept interessant, dass du halt, weil wir beschweren uns ja alle, wenn irgendein Prequel zu irgendeiner Filmserie, ja, so ein Filmfranchise rauskommt, oh nee, wer will denn die Vorgeschichte wissen? Aber jetzt, für uns, die davon noch gar nichts wissen, ist jetzt endlich mal auch die Zeit gekommen. Jetzt gucken wir uns einen Prequel-Film an und denken uns, ja super, jetzt weiß ich doch über die Figur gar nichts. Also ich glaube schon, dass für die Leute, die wenigstens schon ein bisschen in dem Thema drin sind, also ein, zwei Mangas mindestens gelesen haben oder ein bisschen von der Serie, die denken sich jetzt auch, okay, mir wird jetzt nicht die Figur kaputt gemacht. Das hast du ja sonst eigentlich immer. Also findet ihr das nicht auch so ein, ja, du erfährst nichts drüber, das ist schon scheiße. Als kleinen Vorteil für die, die halt schon drin sind,
ja, ich weiß nicht, es ist halt jetzt so das Problem, dass uns halt die Einsicht so in das Franchise fehlt und in das Ganze, weil wir können jetzt halt einfach nicht einschätzen, ob das jetzt für Fans halt irgendwie befriedigend ist oder ob die neue Erkenntnisse gewinnen können, weil ich weiß jetzt nicht, wie viel auch von dem Vater bekannt ist, weil der ist ja eigentlich auch eine sehr prominente Figur in der Serie, beziehungsweise ist er dann dieses Auge oder so ein Überbleibsel von ihm zumindest, ist ja immer bei Kitaro dabei. Deswegen, ja, vielleicht ist das für Fans halt super interessant, das alles zu sehen, aber das können wir jetzt halt gerade gar nicht gut einschätzen. Das ist, glaube ich, auch so ein bisschen hier die Einschränkung unseres Podcasts, würde ich sagen.
Ja, wir können halt sagen, ob der jetzt alleine funktioniert oder nicht und ob man, beziehungsweise ihr habt ja schon gesagt, ihr habt ja Interesse mehr daran an der Serie oder eben nicht, ja.
Und würde ich auch sagen, dass, weil das finde ich halt, was ich eben nur meinte, das ist das Interessante, dass uns jetzt nichts vorweggenommen wird, ne, was bei anderen, die es schon gesehen haben, ich finde das ja gerade bei Horror-Franchises hast du da ein so ein Prequel und das macht dir dann teilweise doch den ersten Teil madig, weil du denkst, was soll denn der Schwachsinn jetzt? Das Problem haben wir jetzt nicht und wahrscheinlich auch die Fans davon sind nicht. Und trotzdem haben wir schon mal mindestens zwei, haben wir gehört, schon mal Lust, da ein bisschen weiter reinzugucken. Bei Johannes erfahren wir später noch. Aber wie gefällt euch einfach das primäre Setting? Also wir sind in den 1950er, wir sind in der Nachkriegszeit in Japan. Wie hat euch das so gefallen?
Ich mochte das sehr gerne. Also zwischendurch, wie gesagt, ich mochte das. Es hatte so was Sommerliches. Dann kommen wir in dieses kleine Dorf. Es ist alles noch so sehr ein bisschen abgeschnitten von Tokio, auch weil Mizuki kommt ja aus Tokio und dann ist das da einfach nochmal so ein bisschen eine andere Welt, in die man abtaucht. Das ist auch noch sehr halt so folklorisch geprägt auch. Wir haben da Schreine und alles. Da merkt man natürlich, dass man wieder so ein bisschen in eine andere Welt eintaucht. Also vom ländlichen Japan und das hat mich total auch an Ghibli-Filme erinnert, irgendwie so vom Vibe her zwischendurch. Also ich finde immer wieder im Film hat es zwischendurch immer wieder so einen kleinen Ghibli-Touch und es hat mich irgendwie auch an Your Name erinnert, weil das auch so ein bisschen zentral ist, weil das kommt da auch so ein bisschen vor, halt auch halt so das Traditionelle. Ja, das fand ich richtig, richtig toll und dass es auch so ein bisschen verträumt war und ja, mir hat eigentlich auch so der Animationsstil an sich sehr, sehr gut gefallen.
Johannes, your time to shine.
Ich fand das Setting an sich am Anfang nett. Mir hat in der zweiten Hälfte visuell ganz viel nicht so sehr gefallen, weil dann wird das auch, also das ist ja dann später so ein Mix aus Horror und Comedy, würde ich sagen, weil einige Designs ja schon, also ich fand sie super lächerlich. Also die haben für mich gar nicht funktioniert, wenn da irgendwelche Dämonen rumlaufen und das soll bedrohlich sein, aber ich fand sie dann eher ein bisschen ulkig und ich glaube, das sollte so sein, aber das ist dann nicht wirklich mein Geschmack. Und ich muss auch sagen, visuell, Also ich finde spannend, den ins Kino zu bringen. Weil ich muss sagen, wenn man gerade, also Melanie hat jetzt, ne, du hast Ghibli genannt, du hast Your Name gesagt, das ist aktuell ja State of the Art Anime, beziehungsweise auch schon ein paar Jährchen her. Und dann gucke ich mir andere Anime an, die im Kino aktuell laufen und muss sagen, also ich würde sagen, dieser Kitaro, das ist halt Niveau, das ist eine Serie. Das ist visuell auf dem Niveau einer ordentlichen Serie. Es gibt Serien, die sehen deutlich schlechter aus. Es gibt Serien, die sehen deutlich besser aus. Also ich habe kurz in Dandadan reingeschaut. Auch geht's ja auch um Dämonen. Also auch da haben wir quasi diese Yokai nochmal. Und Dandadan sieht viel besser aus. Also ich muss sagen, ich fand visuell ist das okay. Also ich glaube, Fans der Serie werden zufrieden sein, weil wenn man so Bilder aus der Serie sieht, das sieht halt genauso aus. Das ist der Stil der letzten Serie, die 2018 gestartet ist. Die könnt ihr auch auf Crunchyroll gucken. Aber ich fand das visuell alles eher flach. Also das hat mich jetzt nicht irgendwie begeistert oder abgeholt, leider.
Wir sollten dazu vielleicht auch sagen, wir haben ihn ja nicht im Kino gesehen. Ne? Wir haben ihn, also ich habe ihn zumindest zu Hause gesehen auf dem Laptop. Das ist wahrscheinlich auch nochmal so, auch nochmal aus Transparenzgründen zu sagen, da wirkt er vielleicht, also auf der Kinoleinwand, keine Ahnung, wie er da wirkt, ne? Aber ich glaube, Johannes hat da schon recht, wenn wir jetzt auch so die letzten Filmreleases auch vergleichen, also vielleicht auch so etwas wie Demon Slayer oder so, ne? Chainsaw Man kam jetzt auch raus, habe ich auch gesehen. Das war auch sehr bombastisch animiert. Deswegen, ja, also ich fand manche Bilder sehr schön. Ich fand einige Ideen ganz toll, auch zum Beispiel am Ende mit so einem roten Baum zum Beispiel. Das fand ich ganz nett. Ich kann aber deinen Kritikpunkt verstehen.
Ich fand den wunderschön. Nee, ohne Spaß. Ja, also vom Look her, er hat Szenen, wo ich dachte so, ja, gefällt mir. Aber da sind wir wieder am Anfang. Ich kenne die alte Ghostbusters-Serie und der Look gefällt mir halt immer noch sehr gut. Und den kannst du heute auch nicht mehr ins Kino bringen. Ne, weil wenn ich dann Figuren sehe, die so aussehen, wir haben eine Szene gerade, wo da auch irgendwie, ich glaube, es ist ja auch Blut abgenommen wird, da sehen die halt wirklich so aus wie dieser 80er-Serie. Ey, feiere ich total ab dann den Look? Aber glaube ich, dass das dann heute im Kino gut ankommt? Glaube ich nicht. Da gehen Leute rein, gehen raus und wie du sagst, es sieht dann eher ein bisschen lächerlich aus. Aber mir persönlich gefällt es dann halt wirklich. Darum hatte ich eher mit dem ersten Part, den fand ich für mich so, ja, ist interessant von der Story, vom Look her, naja, kann man machen. Und dann im zweiten Teil, wo es dann eher abgedrehter wurde und halt auch dieser komödiantische Teil, ich mag Horror-Comedies, da war ich dann halt komplett abgeholt. Und ich kann dann eher verzeihen, dann wenn es nicht so geil aussieht. Aber im Vergleich, gerade zu Chainsaw Man, es ist kein Vergleich. Also das ist nicht dieselbe Stadt, es ist noch nicht dasselbe Land. Also das kann man überhaupt nicht vergleichen. Da ist, glaube ich, das Budget auch einfach ganz anders. Es ist eher so wie, wie gesagt, es ist zum 100-jährigen Jubiläum gewesen, zum Erschaffer. Und dafür wäre es, glaube ich, ein richtig, richtig gut budgetierter Fernsehfilm gewesen, der richtig stark ist. Aber für die große Kinoausspielung, ja, weiß ich auch nicht. Ich glaube, Leute, die Lust auf Anime haben, die werden schon reingehen, werden eine gute Zeit auf jeden Fall haben. Aber großartig vom Look her hat mich da jetzt nichts weggeflasht, außer halt, dass ich es halt aus Nostalgiegründen richtig gefeiert habe, dass es eher so ein bisschen 80s aussah dann beim Ende. So, was haben wir hier noch Interessantes? Ah, was glaubt ihr denn zum Beispiel, wer wird denn jetzt, wo wir gerade dabei waren, Kino, wer wird wohl das Zielpublikum sein, Johannes? Was glaubst du, wer rennt da rein? Außer ich nochmal.
Du kannst natürlich nochmal rein sein. Grundsätzlich würde ich ja auch sagen, jeder Film verdient es, im Kino gezeigt zu werden, damit man sich das nochmal angucken kann. Das ist dahingehend schön. Ich würde sagen, den gucken halt Fans der Serie. Ne? Also ich würde halt sagen, wenn ihr keine Verbindung mit der Serie habt, würde ich jetzt nicht sagen, das ist der sinnvollste Einstieg darin und dann den im Kino zu gucken. Guckt vielleicht vorher in diese Serie rein und wenn euch die gefällt, dann könnt ihr den Film gucken. Aber ja, also ich würde sagen, das ist nicht der beste Einstieg in diese Reihe.
Ich muss auch sagen, als ich den Film angefangen habe, habe ich ihn nochmal ganz kurz pausiert und habe mir nochmal irgendwie von ChatGPT einfach mal eine ganz grobe Zusammenfassung von dem Franchise und von den Figuren rausspucken lassen. Einfach damit ich, wenn ich jetzt den Film weitergucke, einfach einen Plan habe, worum es hier überhaupt geht. Also um so ein bisschen irgendwie um so ein Grundgerüst zumindest von Ahnung zu haben. Deswegen, wenn man wirklich keine Ahnung hat, wäre es wahrscheinlich schon besser, wenn man wenigstens sich ein bisschen informieren geht, weil sonst ist es, glaube ich, ist man ein bisschen verloren und weiß nicht ganz, was das alles soll.
Das ist jeder Montagmorgen meines Lebens. Aber okay. Okay. Bevor wir zum Fazit kommen, noch bitte mal von jedem von euch ein ich nenne es gar nicht mal Highlight-Moment, aber einen Moment, der auf jeden Fall aus dem Film bei euch im Kopf hängen geblieben ist.
Ich muss sagen, was mir nochmal ganz oft sehr positiv aufgefallen ist, ist die Musik tatsächlich. Die fand ich an manchen Stellen sehr, sehr schön. Also da gab es auch so verschiedene Momente, wo ich die musikalische Untermalung richtig toll fand und die hat nochmal, finde ich, so die Szene an sich nochmal so hervorgehoben oder so ein Highlight gesetzt, sage ich mal. Mir fällt jetzt irgendwie so eine Highlight-Szene ein, aber ich glaube, dann würde ich spoilern, deswegen.
Okay, roter Baum.
Roter Baum oder so generell, was dann da so, generell auch was für so Reveals kam, fand ich auch. Also da war so ein Reveal, den fand ich schon echt heftig. Weshalb man auch sagen muss, dass dieser Film eigentlich gar nicht mal so für so ein junges Publikum ist. Der ist ja eigentlich schon eher für ein älteres Publikum, ne?
FSK 16 hat er bei uns gekriegt jetzt in Deutschland.
Ja, also das ist jetzt kein FSK 12, weil da sind auch schon so ein paar Themen, die sind ein bisschen heftiger. Also werden angeschnitten zumindest.
Johannes, komm, was Positives jetzt hier.
Ja, du hast ja die Szene angesprochen, diese eine Action-Szene, die ist stark gemacht, wo man auf das erste Mal halt Keitaros Vater da in Action sieht. Die fühlt sich halt super, also die passt auch vom Animationsstil, ist die ganz anders als der restliche Film. Ich war da ein bisschen irritiert, aber das war eine coole Szene. Und es gibt ein cooles Bild, weil ich muss sagen, insgesamt finde ich, fehlten so ein bisschen diese eindrücklichen, ikonischen Bilder. Aber es gibt ein Bild, wenn eine Person auf so einem Pfahl aufgespießt wird und der ganze Himmel ist rot. Das war eine super schöne Szene, wo ich mir mehr gewünscht hätte und die wurde auch viel zu kurz, also ich hätte das viel mehr irgendwie zelebriert, weil das ist so ein großes ikonisches Bild, da so eine aufgespießte Figur vor so einem blutroten Himmel. Das hat schon Eindruck gehabt, aber es war auf jeden Fall zu wenig.
Die haben zu wenig Highlights reingeballert, wo du dann sagst, boah, das ist mega geil, die wollten halt die Story vortreiben wahrscheinlich. Bei mir ist es, ich glaube, es ist schon fast der Schluss oder kurz davor, aber die Geburt von Keitaro, den Namen geben für den Film, fand ich schon ein gutes Bild. Da ich dachte, okay, das ist schon nett. Auch schon tausendmal gesehen, aber nett. Ja. Leg mal los, Melanie, dein Fazit zu Das Geheimnis vom GGG.
Dafür, dass ich keine Ahnung habe, fällt es mir halt schwer, jetzt richtig zu sagen, ist das jetzt was für Fans oder nicht? Das müssen natürlich die Fans halt beurteilen. Ich fand den Film aber auf jeden Fall nicht uninteressant. Er hat mein Interesse für das Franchise geweckt. Er hat auch interessante Themen verarbeitet, auch so, also generell waren ein paar interessante Ideen drin. Das mit den Yokai fand ich sehr interessant. Die grundlegende Story war nicht uninteressant. Deswegen, ja, fällt es mir irgendwie schwer, richtig eine Empfehlung auszusprechen. Ich würde sagen, Fans sollten es gucken, aber das kann ich halt irgendwie auch nicht wirklich einschätzen. Für Nicht-Fans bzw. Leute wie ich, die vorher keine Ahnung haben, ist es, glaube ich, ein bisschen schwer, diesen Film blind zu gucken. Da ist, glaube ich, so eine kleine Vorrecherche notwendig. Deswegen so eine halbe Empfehlung, je nachdem.
Genau, mir geht's ja wie Melanie. Ich kann jetzt nur sagen, funktioniert das als eigenständiger Film und ist das als eigenständiger Film in Anführungszeichen eine Empfehlung? Und meiner Meinung nach, nee. Ich muss sagen, mich hat weder die Geschichte noch die Animationen abgeholt. Das fühlt sich für mich sehr unstrukturiert, sehr nicht konsistent an. Ich glaube, das soll es halt auch sein. Gerade die zweite Hälfte wird dann ja wahrscheinlich mehr zum Anime sein. So hat er mich leider nicht abgeholt. Und also es gab deutlich schlechtere, also guckt euch nicht den Plankton-Film an, der dieses Jahr erschienen ist. Der ist wirklich ganz, ganz grässlich. Also das ist nicht, also es gibt schlimmere Animationsfilme, die dieses Jahr erschienen sind. Aber dieses Jahr sind halt auch Sachen wie Flow erschienen, Nezua 2, K-Pop Demon Hunters oder auch wenn wir bei Anime sehen, ich habe auch keine Verbindung zu dem Demon Hunters gehabt und bin trotzdem reingegangen. Muss sagen, narrativ habe ich gar nichts verstanden, weil das muss man hier sagen, nur auf der erzählerischen Ebene funktioniert das hier relativ alleine, aber Demon Slayer liefert halt ab, was die Action angeht. Also da sind Bilder drin, da wirst du zugeballert und du weißt überhaupt nicht, wo du hingucken sollst. Und das fehlt hier halt so. Also es ist halt wirklich ich sitze am Ende mit so einem Schulterzucken, gerade in der zweiten Hälfte, muss ich sagen, bin ich auch gedanklich immer wieder abgeschwiffen, weil ich gedacht habe, ja, weiß ich nicht, das juckt mich nicht, das interessiert mich visuell nicht und ich werde auch nicht in die Serie reingucken.
Dann haben wir drei verschiedene Meinungen auf jeden Fall. Mir hat es gefallen, muss ich dazu sagen. Ich fand halt die Story, ne? Ich gehe vom Story-Part aus, den fand ich interessant genug, um dran zu bleiben. Dann noch die Einschübe, gerade nach in der Nachkriegszeit Japans, was sie damit eingebunden haben. Bisschen die Storyparts, was Melanie schon erwähnt hat, und Johannes, dass das vielleicht doch ganz clever ist, dass der nicht ab 12 ist. Die fand ich natürlich auch passend, weil die hast du halt auch nicht in jedem Anime-Film so drinne, zumindest in dem, was ich gucke. Und deshalb würde ich ihn schon empfehlen, wenn man Lust hat auf mal was anderes, auf eine andere Reihe, die man noch nicht so kennt bei uns in Deutschland. Und wie Johannes schon gesagt hat, Crunchyroll hat dann halt von 2018 die Serie. Dann kann man sich das auch geben. Ich muss dazu aber auch sagen, ich habe den jetzt natürlich dann schon, glaube ich, das zweite Mal geguckt. Nach dem ersten Mal, als ich da zwischendurch auch ein bisschen hatte, erst keine Ahnung, danach recherchiert, um was überhaupt alles da geht, ein bisschen. Da bleibt ja doch ein bisschen was hängen. Wohl nicht viel. Und dann nochmal guckt er so, ach ja, das ist ja das. Ach, ist das interessant und so. Darum glaube ich, für Fans davon wird das nochmal deutlich interessanter und das aufwerten. Und dennoch, Leute, wenn ihr Bock habt, 18.11. geht's los im deutschen Kino, von Polyband ins deutsche Kino gebracht, die euch natürlich auch diesen Podcast präsentiert haben. Und weil wir jetzt drei verschiedene Meinungen haben, Carlos, keiner vorwerden wurden gekauft. Nur ich halt. Aber ist normal. Ich bin halt so sehr käuflich. Ja, aber wo wir auch nicht käuflich sind, zumindest nicht für wenig Geld, sind es bei uns im Discord. Da könnt ihr bei uns diskutieren, wenn ihr den Film geguckt habt, jetzt am 18.11. Bei uns in den Shownotes unten drin steht, wo ihr das findet. Aber auch auf unserer Website tele-stammtisch.de könnt ihr immer andere Podcasts auch noch finden, mit denen ihr uns dann schön die Ohren voll diskutieren könnt. Natürlich beim Discord nicht vergessen. Oder auch auf Social Media, überall, wo es Likes gibt. Ja, das war's, weil langsam geht die Stimme doch komplett weg. Ich sag schon mal Tschüss und das vorletzte Wort gehört Johannes und das letzte Wort natürlich Melanie.
Du meinst natürlich Jo, Hannes. Ciao.
Ciao.